Heute im Podcast ein weiteres Co-Interview mit Jacqueline Koos von der Gründerallianz Ruhr und gesprochen haben wir mit Dr. Shabnam Fahimi Weber, der Gründerin von DubiDoc, einem extrem spannenden Health-Tech-Startup aus Essen. Sie ist gleichzeitig HNO-Fachärztin und hat ein Startup gegründet, das die Probleme und Herausforderungen von Ärzten und Patienten gleichermaßen lösen soll und ihnen das gemeinsame Leben erleichtern soll. Vielen Dank an dieser Stelle an die Gründerallianz Ruhr für die Organisation und Initiative zu diesem spannenden Gespräch, das wir in Essen persönlich geführt haben. Hat mir wirklich Spaß gemacht. DubiDoc und Shabnam waren schon länger auf meiner Liste und da hat es sich super ergeben, dass wir hier ins Gespräch gekommen sind. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch über die Geschichte von Shabnam und von DubiDoc entstanden. Und da steckt sehr, sehr viel drin und ist auch ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr spannendes Thema, an dem das Startup hier arbeitet. Einfach eine einmalig gute Story. Viel Spaß beim Hören von dieser Episode. Bevor es jetzt mit dieser neuen Episode von Podcast Digital losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei unserem Kooperationspartner Brick bedanken. Brick ist das neue Startup- und Innovationsökosystem aus Essen. Initiiert und gefördert von der RAG Stiftung kümmert sich das Team darum, wie das Startup-Ökosystem im Ruhrgebiet, in Deutschland und in Europa gefördert werden kann, wie sie Startups, Gründerinnen und Gründer unterstützen können durch dedizierte Programme für ganz frühphasige, aber auch schon erfahrenere Teams, durch Matchmaking zu Investorinnen, Investoren und potenziellen Kunden und durch ganz viel Mentoring und tolle Eventformate kümmert sich das Team eben genau darum, immer mit dem Fokus auf das Thema lebenswerte Zukunft und wie wir diese hier auf unserem schönen Planeten durch Innovation gestalten und fördern können. Vielen Dank, Brick, dass ihr dieses Format unterstützt und auf bald. Okay. Auf geht's in einer neuen Episode, Podcast Digital. Ich freue mich, dass Jacqueline von der Gründerallianz wieder mitmoderiert und ich sitze hier, oder wir sitzen hier gemeinsam mit einer HNO-Ärztin. Da sitze ich normalerweise nur wegen meiner tollen Pollenallergie. Heute wegen einer sehr spannenden Startup-Story. Hallo Shabnam erstmal von DubiDoc.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr auf euch beiden und auf das Interview.
Wir sind sehr gespannt. Hi Jacqueline. Schön, dass du auch wieder da bist.
Ja, wir sind mit der Gründerallianz auch wieder dabei. Und ich freue mich ebenfalls auf das Interview mit Shabnam.
Ja, ich habe diese Startup-Story schon seit ein paar Jahren verfolgt und dachte, das müssen wir unbedingt im Podcast mal erzählen. Jetzt kam das über den Umweg, dass du Jacqueline das vorgeschlagen hast, also passt wirklich super gut.
Ich hatte die Connection.
Ja, genau, genau. Genau. Und wir haben, glaube ich, viele, viele Dinge, über die wir sprechen können. Ich würde vielleicht mal damit starten, dass du dich mal vorstellst, Shabnam, und mal erzählst, wer du eigentlich bist und was du bisher so gemacht hast.
Gerne, das mache ich. Ja, ich bin vom Hause aus Medizinerin, habe zunächst einmal Medizin in Mainz studiert, also da habe ich angefangen. Ich bin eigentlich groß geworden in Düsseldorf. Das heißt groß geworden, ich bin erst mit 14 nach Deutschland gekommen, das muss man so anfangen. Also ich bin eigentlich, die prägende Jahre meiner Kindheit waren in Teheran, in eine quirlige Großstadt. Ja, und bin in Düsseldorf aufgewachsen, habe in Mainz Medizin studiert und irgendwann wegen der Liebe nach Essen gekommen. Damals war das für mich, Ruhrgebiet war für mich irgendwie eine Blackbox. Ich wusste überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Ja, also wirklich, das ist total abgefahren, weil Düsseldorf war quasi Ende.
Und wann war das?
Es war 1998.
Okay.
Und ja, und mein Mann hatte eine Arztpraxis in Essen und eine Familien, also ein Unternehmen. Das heißt, sein Opa war schon Mediziner und er hat damals, als wir uns kennengelernt haben, wir waren beide Studenten, hat er gesagt, ja, ich werde Hausarzt in Essen. Und ich so, oh, okay, oh, wie spannend. Das ist für mich jetzt gar nicht spannend. Ich war damals bei Ärzte ohne Grenzen und wollte durch die Welt reisen. Okay. Aber man muss sagen, dass ich bin jetzt wirklich mit Seele und mit Leidenschaft in Essen und im Ruhrgebiet. Ja, jedenfalls nach Ruhrgebiet gekommen und habe dann hier mein erstes Unternehmen gegründet, recht früh. Ich habe eine Arztpraxis damals gekauft, eine kleine Arztpraxis, eine HNO-Praxis. Und diese HNO-Praxis war in einem Stadtteil in Essen, so ein relativ, sagen wir mal, einfache Bevölkerungsschichten. Und ich wusste nicht, ob ich da lange bleiben werde, ob ich das machen will überhaupt. Ich habe damals Wissenschaft gemacht. Jedenfalls habe ich das verfolgt und ich habe sofort gemerkt nach 3 Tagen, wow, ich bin Unternehmerin. Ich werde diese Praxis groß machen. Das war auch
Die
meine
hast du einfach übernommen
Leidenschaft. Ja,
von einem
ich
anderen.
hab, ja, ich war damals
Oder einer zu.
Oberärztin im Krankenhaus und habe dann wirklich an meiner Habilitationsarbeit gearbeitet, war wissenschaftlich unterwegs. Und als ich aber dann als Unternehmerin in diese kleine Praxis reinging, dachte ich wirklich nach dem 3. Tag, was für eine Freiheitsgrade. Alles, was ich tue, setze ich direkt in eine. Ja, meine Aktion setzt sich direkt in ein Projekt, in ein Ergebnis direkt um. Und ja, und diese Praxis hat eigentlich dazu geführt, dass ich meine Leidenschaft für Unternehmertum entdeckt habe. Und von da an habe ich dann weitere Praxen gekauft, weitere Standorte eröffnet.
Okay.
Ja, wir haben inzwischen eine größere Einheiten, unsere eigene Tagesklinik, unser Schlaflabor jetzt gerade eröffnet.
Wow.
Wir versorgen weit über 15.000 Patienten in einem Quartal, arbeiten 10 Ärzte dort. Und danach habe ich noch natürlich weitere Unternehmen gegründet, unter anderem meine Gesellschaft für klinische Forschung, der wir auch Forschung betreiben, aktiv. Und im Laufe dieser gesamten Aktion merkte ich, dass Medizin sich doch verändert und dass wir unter enormem wirtschaftlichen Druck arbeiten müssen, dass Personalmangel da ist und viele, viele Prozesse so manuell sind, dass sie kaum Raum lassen für menschliche Interaktion mit unseren Patienten. Das war wirklich eine richtig schmerzvolle Erfahrung. Und dann habe ich mir gedacht, ich müsste doch irgendwie so alles, was Ballast ist, automatisieren, digitalisieren können. Und ja, also ich habe mich auf den Weg gemacht, versucht irgendwas zu finden. Es gab nichts. Und daraus ist dann Dubidoc entstanden. Also das war dann die letzte Gründungsstory, die es ist.
Okay.
Und
Das ist wahnsinnig umtriebig. Also
ja.
der Weg dahin. Allein schon. Und das Ruhrgebiet sah ja 1998 auch noch ein bisschen anders aus.
Ja, auf jeden Fall.
Da haben dann schon die ersten Zechen durchaus dann zugemacht, aber trotzdem war das ja bis 2018 mal die letzte geschlossen hat. Da hat sich schon einiges getan seitdem hier, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auch in dem Verständnis, der Rolle einer Frau hat sich auch viel getan. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Also damals war das, glaube ich, also ich kannte zumindest mal, also vielleicht meine erste Story, als ich mich wirklich mit sehr, sehr guten Noten meinem Studium und auch wirklich, ich war sehr jung, ich war 24, hatte ein gutes Examen, bei meiner ersten Stelle beworben habe, wurde mir in Gelsenkirchen gesagt, wirklich bei den Vorstellungsgesprächen, Einser-Examen, sagte, ja, ich nehme Sie, aber Sie werden bei mir nichts als Frau, weil Ihnen werde ich Operieren nicht beibringen, weil Sie werden ja sowieso Kinder kriegen und zu Hause sitzen. Das war für mich als eine junge Frau so
Das
frustrierend.
höre ich aber auch nicht zum
So
ersten Mal.
frustrierend, das kann man sich echt kaum vorstellen. Hat sich wirklich verändert, also deutlich geändert, muss ich sagen. Es ist jetzt ein ganz anderes Standing und Medizin ist weiblich geworden inzwischen auch. Viele Ärzte, viele auch hochrangige Ärzte sind Frauen. Aber ja, das war damals Ruhrgebiet und das war damals die Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten.
Wie hast du dich dann trotzdem durchgesetzt? Also wenn man sowas gesagt bekommt, vor allem im
Ja.
Vorstellungsgespräch, ist man ja irgendwie eigentlich entmutigt,
Ich
würde
bin
ich
da,
jetzt sagen.
ja, es stimmt. Ich habe die Stelle angenommen, bin aber recht schnell wieder gegangen, und es hat ihm sehr, sehr leid getan, muss ich sagen, damaliger Chef, weil ich gesagt habe, es tut mir leid, ich kann bei Ihnen nicht meine Ziele erreichen, und bin dann wieder zurück an die Universität. Und dort hatte ich natürlich einen großartigen Chef, der mich gefördert hat und mir alles beigebracht hat und viele Operationen. Und das ist auch nach wie vor eine meiner Leidenschaften, zu operieren. Ja, ich würde fast sagen, ich hab mich nicht durchgesetzt. Ich bin auch angenommen worden. Das ist nicht nur das ist nicht die Schattenseite, aber ich hatte auch viele Helfer, viele wahnsinnigen Zuspruch von meinen Patienten bekommen damals. Oh, sie sind eine tolle Ärztin, so empathisch. Und das ist ja alles, das trägt ja alles auch zum Erfolg bei. Also es ist nur, ich habe das nie so punktuell gesehen, wow, alles ist gegen eine Frau, sondern ich habe das ganze Bild gesehen und das war dann schon ermutigend und hat mir sehr viel Energie zurückgegeben.
Okay.
Und du sagst, heute ist das zum Glück ganz anders.
Ja, ich würde schon sagen, also wir haben es ja gesehen im Rahmen von unserem Booster-Programm hier, unglaublich starke Frauen, die ihre Ideen auch ausprobieren. Weil das ist, glaube ich, das, was am wenigsten damals passiert ist. Ne? Also dass wirklich Frauen mutig genug waren, ihre Ideen auszuprobieren und nicht darauf gewartet haben, dass alles perfekt ist, bevor sie den ersten Schritt machen. Ja, das hat sich verändert und da freue ich mich sehr, dass es so ist, dass Frauen immer mehr dahin gehen, dass sie einfach sich mehr zutrauen, weil die Fähigkeiten haben sie natürlich allemal, aber sie trauen sich mal mehr zu. Mir begegnen viele Netzwerke, die Frauen fördern, Vorbilder, die Frauen als Mentoren zur Seite gehen. Also das ist wirklich eine unglaubliche Bewegung, was mir große Freude bereitet.
Ja, ich glaube, solche Vorbilder ist ein gutes Stichwort und auch Programme, wie ihr sie macht, ne? Also wirklich auch Frauen mit Frauen zusammenzubringen und das so einfach zu fördern und da so viel dafür zu tun, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Aber auch das muss ich sagen, und da sind wir auch ehrlich, das war im Rahmen des Female Boosters zum Beispiel eine Herausforderung, weil wir selbst uns das Ziel gesetzt haben, dass wenn wir, also zum Hintergrund, das ist ein Kooperationsprogramm gewesen zwischen der Gründerallianz Ruhr und BRIC, weil BRIC einfach die Expertise im Bereich Startup-Programs hat und wir einfach dieses große Wirtschaftsbündnis im Rücken mit dem Initiativkreis, dass wir gesagt haben, okay, die Gründerallianz ist von Anfang an im Ökosystem dabei. Wir haben dieses Wirtschaftsbündnis, wir haben da halt auch wichtige Kontakte, die für Gründerinnen einfach wichtig sind. Wir machen das zusammen. Und haben uns dann selbst aber auch das Ziel gesteckt, wenn wir jetzt ein Programm für Frauen machen, dann ohne dass das jetzt als Männerbashing rüberkommt oder so, müssen da aber auch Expertinnen sitzen und Mentorinnen, weil die Perspektiven und die Herausforderungen von Frauen sind andere. Und die Lebensrealitäten und die Gründungsrealitäten vor allem von Frauen sind auch andere als die von Männern. Und wenn da jetzt, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, ein weißer Hetero-Cis-Mann um die 50 ist, der durchaus seine berechtigte Expertise hat und sich Experte nennen darf und soll, mit denen wir auch sehr gerne in anderen Bereichen arbeiten. Wenn der dann da aber sitzt und das eigentlich aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen kann, was ihm da jetzt eine Gründerin erzählt, da sind so Reibungspunkte einfach vorprogrammiert und das könnte zu Frust auf beiden Seiten führen. Das ist unseres Erachtens nicht zielführend gewesen, das war aber schwierig, weil wir haben in dem Female Booster Frauen aus sehr unterschiedlichen Branchen gehabt. Ne? Da ist jetzt Consumer Tech dabei gewesen mit Choosy, dann Shabnam mit einer Health-Anwendung für den Praxisbetrieb und sowas. Und wir haben auch eine Gründerin, die AI macht, die übrigens auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, Martina ist auch die einzige Frau in dem Gründungsteam bei ADOT. Echt. Genau, und das sind so Bereiche, wo immer noch mehr Männer gründen, mehr Männer Experten sind, mehr Männer arbeiten. Das ist ein Strukturproblem. Ne? Das fängt früh in der Schule an, geht dann über die Uni. Wenn Frauen Naturwissenschaften studieren, dann gehen die meistens ins Lehramt und so weiter. Da willst du sie jetzt auch nicht wegklauen, weil da fehlen sie auch und so. Ne? Und das ist halt, es war schwierig, die auch zu finden. Wir haben sie gefunden, zum Glück. Aber zu sagen, das war jetzt irgendwie einfach oder so, wäre auch gelogen, muss ich dazu sagen. Also wir sind da auch stolz, dass wir es geschafft haben. Auf dem Ruhr Summit mit der Hörhut haben wir es dann nochmal alles zusammengebracht, ne? Dass wir gesagt haben, wir setzen da überregionale Expertinnen hin, auch regionale Expertinnen aus dem Ökosystem, dass der Female Booster auf jeden Fall nochmal pitcht, haben dann halt das beste Startup, was dann geschafft haben mit Dubidoc, war nochmal ausgezeichnet.
Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank. Mit 5.000 Euro und einer Mitgliedschaft bei Encourage Ventures. Aber das haben wir auch gemacht, weil noch eine Lücke im Moment ist. Das ist einfach eine Lücke im Ökosystem. Da tut sich zwar gerade was und da ist gerade so ein Moment, dass sich was bewegt. Und deswegen muss man da genau jetzt gerade auch ansetzen und als Katalysator mitmachen. Aber einfach ist es nicht. Zumal wir im Ruhrgebiet tolle Gründerinnen haben und tolle Gründungsteams, die aber noch sehr frühphasig sind. Und wir liegen halt hinterm Bundesdurchschnitt. Ne? Also es sind halt nicht viele. Wir haben nur unter allen Startup-Gründungsteams sind 12,1% gerade mal weiblich im Ruhrgebiet.
Okay.
Und der Bundesdurchschnitt sind 20%, was auch noch nicht viel ist. Ne? Also es ist alles weit weg von Parität.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, also es spricht ja gar nichts, so wenn ich die Expertise dem Mann absprechen. Und ist ja auch fachlich gesehen gar nicht das Thema, aber ich bin total überzeugt, dass das wichtig ist, wie ihr das gemacht habt. Denn dann hat man eben die Erfahrung von Personen, die das Gleiche erlebt haben und mit ähnlichen Voraussetzungen und so weiter vielleicht arbeiten. Und das ist wahrscheinlich einfach sehr wertvoll. Aber du hast ja teilgenommen, Shabnam. Viele Booster, du kannst wahrscheinlich den besten Einblick mal geben, wie dir das geholfen hat und wie du das so erlebt hast.
Also vielleicht ganz kurz zu diesem Thema Mann und Frau und Trennung. Also ich würde sagen, ich profitiere tagtäglich auch Expertise der Männer. Es ist allerdings so ein bisschen, es hat aus meiner Sicht zwei Aspekte gehabt. Einmal, dass wir auch die Mentorinnen und Beraterinnen dazu motivieren, Mentorinnen und Beraterinnen zu sein. Mhm. Das ist einmal eine Art Netzwerkgedanke, das fand ich gut. Und das Zweite ist, dass häufig in der Kommunikation, also ich bin übrigens, früher gab es eben nicht so viele Frauennetzwerksysteme. Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren Unternehmerin und ich bin in vielen Unternehmerverbände, Organisationen, die definitiv männerlastig sind. Also ich bin super häufig irgendwo hingegangen, war die einzige Frau. Mhm. Aber da ist die Kommunikation insofern etwas anders, dass die Frauen vielleicht ein bisschen mehr intuitiver, ein bisschen mehr emotionaler an die Sache rangehen und die Männer sehr viel mit so KPI-Zahlen oder auch vielleicht ein bisschen nach außen darstellen, so darstellerischer sind, Frauen eher zurückhalten. Und diese Kommunikation, das funktioniert. Es ist nicht so, dass es nicht funktioniert. Aber das war jetzt bei den Mentorinnen nicht der Fall. Also ganz klar, wir haben brutal alle, ganz furchtbaren Alltag, du auch, ich auch, klar. Was machen wir denn jetzt? Worüber geht's? Kommt Tacheles, wir haben beide nicht so viel Zeit. Und irgendwie ist das natürlich so eine, es ist vielleicht der Zugang etwas leichter gewesen. Inhaltlich, ich profitiere, wie gesagt, tagtäglich von Expertise meiner männlichen Kollegen und ich finde das großartig, der Austausch. Ich glaube, das ist für beiden Seiten auch wertvoll. Aber jetzt in diesem Programm, weil es ja auch echt zackig ist, ne? Also es ist ja 2 Monate und mit wahnsinnig durchstrukturierte und sehr, sehr inhaltlich starkes Programm. Also muss ich sagen, dass normalerweise mache ich bei Programmen nicht so gerne mit, weil ich habe gar keine Zeit dafür so. Und ich suche mir Themen, die ich dir jetzt intensiver angehen will und gehe da zu Fortbildungen oder mal gucke mir das an oder hole mir Experten ins Team. Aber jetzt war das so, erstens Essen, zweitens Break und Gründerallianz. Also alles für mich so Herzenssache. Ich wollte unbedingt das Thema auch wirklich mit nach vorne bringen und auch verstehen, wie das funktioniert. Und ganz ehrlich, super, super intensiv. Und da war es auch gut, dass es gerade Frauen waren und wir relativ, oder auch mal so, es war, beide konnten nicht und wir haben gesagt, komm, wir verschieben diesen Termin. Ich kann jetzt nicht, mein Fokus ist jetzt, wir haben zwar 3 Challenges, aber mein Fokus ist jetzt auf Challenge 1 und lass uns nochmal danach sprechen. Und auch jetzt im Nachgang, jetzt ist alles etwas ruhiger, ich schreibe den Damen, meine Mentorin und sage, jetzt haben wir Zeit jetzt. Ja klar, auf jeden Fall, lass uns mal treffen. So, das heißt auch, das ist so, dass das ein bisschen weniger Stringenz oder überhaupt Strenge da war und das, was mir sehr gut gefallen hat. Ja.
Cool. Okay.
Tatsächlich muss ich aber sagen, also bei solchen Sachen, ne, wenn Frauen das für Frauen machen, so geht es gar nicht so sehr darum, Männer irgendwie konkret auszuschließen oder so. Das ist auch richtig, was du sagst. Ne? Man profitiert immer von jemandem, der Experte von irgendwas ist, weil der einem ja Wissen vermittelt. Es ging tatsächlich um das Sichtbarkeitsthema und den einfacheren Zugang, so wie du das beschreibst. Ne? Weil das sind halt so diese Einfachheit, die du jetzt beschrieben hast, ne? So, dass der andere Verständnis hat, dass es gerade einfach nicht geht oder auf was anderem Fokus ist, das ist meistens unter Frauen anders. Grundsätzlich ist es aber so, dass Netzwerke, egal ob weiblich oder männlich, durchlässig sein müssen, weil es sonst nichts bringt. Ja. Also Netzwerke, die nur weiblich sind und unter sich bleiben, das bringt nichts, wenn darüber nicht der Kontakt zu diversen Netzwerken entsteht. Mhm. Diversität ist immer noch das oberste Ziel, was man anstreben sollte, auch in Gründungsteams, weil nur weibliche Teams oder nur männliche Teams sind nicht so erfolgreich wie diverse Gründungsteams.
Und da das ist auch ja auch nur ein, Faktor in der Diversität. Ne? Genau. Und klar, also ich glaube auch, das gehe ich total mit. Ja. Mich würde Dubidoc jetzt ziemlich interessieren. Ich habe nämlich gelesen, über 1 Million vermittelte Arzttermine pro Jahr. Ja. Und ich glaube, so Arzttermin bekommen und irgendwie warten und so weiter ist ein Thema, das kennt jeder. Mhm. Und ich finde total interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr das auch aus einem eigenen Problem heraus irgendwie ins Leben gerufen. Und das ist ja auch, du sagst, du hast Praxen gekauft oder gegründet, Tagesklinik und so weiter. Das ist, würde man jetzt nicht als klassisches Startup bezeichnen. Mhm. Und jetzt hast du hier 2016, glaube ich, schon ein richtiges Startup dann auf die Beine gestellt. Wie kam das dazu und was ist eigentlich euer Produkt?
Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ich bin also eigentlich an dieses Problem in unserer Praxis sehr analytisch reingegangen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, die neuralgischen Punkte, die unsere Organisationen wirklich geschwächt haben und uns auch wahnsinnig viel Zeit gekostet haben, zu identifizieren. Das heißt, wir sind hingegangen, geschaut, wo sind die neuralgischen Prozesse in der Praxis. Und es waren tatsächlich eben sehr viele manuelle Dinge, Telefon klar, Anmeldungen. Das kennt ja jeder als Patient. Ja. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Also wenn man einen Prozess in einer Arztpraxis sieht, das hat ja einen riesen Abschnitt, was die Patienten überhaupt nicht sehen. Das heißt, wenn ein Patient einen Termin vereinbaren will, sage ich mal jetzt, ne? Es ist ja nur Telefon anrufen, einen Termin besprechen und vereinbaren. Für die Praxis bedeutet das aber, es muss erstmal die Ressource freigeschaltet werden, identifiziert werden, es muss irgendwo quasi die Patientenströme in irgendein System müssen ja nochmal angelegt werden. Ich muss wissen, nach welchen Prinzipien, welche Fähigkeiten hat die Praxis, welche Ressourcen bringt meine Mitarbeiter mit. All diese Dinge müssen ja irgendwo erstmal geplant werden. Dann muss dieses Ding ja auch irgendwie agieren können. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen für und meine Ressourcenplanung, also das kennt man vielleicht aus anderen Branchen, nur noch für eine bestimmte Zeit, nur für heute plane, ist das anders. Ich muss ja quasi Monate im Voraus sagen, okay, ich muss diese Aktion machen, diese finanziere, ein Invest machen, diese Ressourcen kaufen, damit mein Unternehmen läuft. So. Und daraus ergab sich, dass wir diese neuralgischen Punkte identifiziert haben, haben wir gesehen, wirklich eine Anmeldung, sitzt jemand und faxt oder scannt Stunden am Tag. Dann haben wir wirklich mit Studenten und Zeiten gemessen. Okay. Eine der ganz schlimmen Erfahrungen, die wir gemacht haben, war, die Studenten haben da gesessen und sollten dann aufschreiben, was für die Mitarbeiter am meisten Stress macht. Der häufigste Stress, den wir im Moment war, dass die Patienten kamen, die aus dem Wartezimmer im Wartezimmer gesessen haben und gesagt, wie lange dauert es noch, bis ich drankomme? Ich muss jetzt gehen. Können Sie mal gucken, was ich dran kann? Das sind so Themen, die wir natürlich als in der Unternehmensleitung oder als Ärzte gar nicht mitbekommen haben. Ja. So, also diese Dinge erstmal gesammelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wo kann man dann ansetzen? Welche digitale Lösung gibt es für jeden Einzelnen? Und es gab sie nicht. Und daraus ist dann wirklich ein Gremium entstanden, ein Experten. Da war David Matusovic, das kam damals sehr, er war sehr agil, er ist immer noch sehr agil in digitalen Lösungen, den habe ich zu Rate gezogen, Entwickler, UX-Designer, also so Leute, die gesagt haben, okay, was können wir machen? Und dann, als das Konzept einigermaßen stand, okay, es muss eine Lösung sein, die quasi als Herzstück der Ressourcenplanung, Management ist, aber auch zulässig ist für viele andere Lösungen. Es war klar, es muss eine webbasierte Lösung sein, es muss frei sein, es muss offene APIs haben, damit in den komplette Arbeitsabläufe integriert werden kann, aber auch andere moderne Tools an sich binden darf. Dann war das klar, wir entwickeln das. Und die Entwicklungsdauer war so fast 3 Jahre.
Okay.
Und dann sofort in den ersten 25 Arztpraxen reingehen, testen, Beta-Phase nochmal verbessern, noch mehr APIs aufbauen. Und so in 2020 haben wir dann gesagt, jetzt sind wir marktreif und können dann in die weitere Praxen reingehen. Und ehrlich gesagt, gar nicht so sehr mit Fokus auf Marketing und Sales, sondern es hat sich einfach über Mundpropaganda oder Empfehlung, so wie die Ärzte das ganz gut können, weiterentwickelt.
Okay, und sag mal, was ist jetzt die genaue Lösung für die Patienten und für die Praxis? Also was habt ihr genau gebaut und bietet jetzt an?
Wir haben genau im Grunde genommen das, wo alles zusammenläuft, nämlich einen webbasierten Kalender gebaut, in der aber vor allem die Ressourcenplanung sehr intelligent mit einer intelligenten Priorisierung so läuft, dass der Arzt und die Mitarbeiter gar nicht mehr so sehr mitdenken oder mitplanen müssen. Es plant sozusagen nach dem Bedürfnis der Praxis mit. Und dieses Herzstück hat Schnittstellen oder gibt dann Ressourcen frei für Patienten. Es gibt Ressourcen frei für Zuweiser, also überweisende Ärzte, also kommuniziert in einem Netzwerk mit dem Arzt. Es kommuniziert aber auch mit ganz anderen Programmen, wie zum Beispiel die Videosprechstunde. Es hat eine integrierte Versendung von Wartezeitprognosen an den Patienten. Das heißt, es versendet die Dokumente, es kommuniziert mit einem Anamnese-Tool. Das heißt, alles, was quasi um einen Patienten herum oder um eine Versorgung des Patienten abläuft an manuelle Themen, läuft dort zusammen. Mhm. Wir gehen einfach einen Patienten-Journey kurz durch. Du gehst mit deinen Nasenallergiebeschwerden kommst zu mir.
Ja.
Beziehungsweise du kommst nicht zu mir, sondern du gehst auf meine Webseite und da legen wir auch großen Wert drauf, weil das muss über die Webseiten des Arztes gehen. Wir möchten nicht eine Plattform haben, wo der Patient in einem App mal heute mich wählt, übermorgen der Dr. XY, sondern wir stärken die Bindung zu dem Arzt. Mhm. So, du gehst dann auf meine Seite, buchst einen Termin für eine allergische Behandlung aus, bekommst schon bereits dort einen Anamnesebogen zugeschickt. Dieser Anamnesebogen wird dann quasi, kannst du ausfüllen, landet bei uns in einem System, in unserem Praxissystem, kommst zu mir, wir behandeln dich und dann sage ich, okay, ich muss aber eine Röntgenuntersuchung machen oder eine Schlafdiagnostik machen. Da muss ich dich aber jetzt zum anderen Arzt schicken. Ich kann aus meinem System dich zum anderen Arzt schicken, für dich da einen Termin vereinbaren. Okay. Auch da bekommst du die Dokumente mit. Wenn du bei mir sitzt, kannst du dich auch in unser virtuelles Wartezimmer einchecken und kannst du auch sehen, oh, wie lange dauert es denn noch, bis ich wirklich drankomme. So, all diese Dinge laufen dann quasi alles zusammen und die Mitarbeiterin, die an der Anmeldung sitzt, braucht im Grunde genommen kein medizinisches Know-how zu haben, sondern auch das ist zur Diversifizierung des Personals. An den meisten, an unseren Standorten sitzen sowieso Hotelkaufleute, Gastros, Menschen, die echt total positiv sind und auch eine gewisse Resilienz haben. Dafür sind sie super. Und wir können unser medizinisches Personal dort einsetzen, bei Allergietestung, Audiometrieuntersuchung. Also Sachen, die wirklich ein medizinisches Know-how brauchen, da sind dann unsere Mitarbeiter. So, und das Ganze, musst du dir vorstellen, hat an jeder Stelle Schnittstellen zu allen möglichen Programmen, die mit dem ein Arzt zusammenarbeitet.
Das heißt, ihr seid aber durch die Schnittstellen, die ihr ja schon mitgedacht habt, im Gegensatz auch zu, sag mal, anderen Playern in der Branche, seid ihr ja dann eigentlich auch TI-ready, weil ihr wahrscheinlich auch Schnittstellen habt zur, also ihr kommt an die elektronische Patientenakte, E-Medikationsplan, E-Rezept und so weiter, sodass auch Kommunikation mit Apotheken und so weiter
ganz genau
funktioniert.
Also wir haben jetzt auch schon jetzt quasi innovative Mitplayer, also integriert in unserer Software. Das ist für uns überhaupt kein Problem, zu sagen, okay, jetzt ist das Thema elektronische Patientenakte oder E-Rezept ist ein gutes Beispiel. Dann können wir sagen, wo soll es getriggert werden? APIs sind offen, die werden dann dem innovativen Tool zur Verfügung gestellt und kann dann da in diesem Prozess der Patient-Journey angebunden werden mit uns.
Ja. Geht das auch schon in Richtung der Versicherer? Beispielsweise, also Abrechnung?
Ja, also wir haben,
oder privat?
Wir machen keine Abrechnung. Also das haben wir, also es ist ja auch nämlich nochmal, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben von Anfang an uns klar auf dieses Thema fokussiert. Es gibt ja viele auch Mitbewerber-Player, die sich überlegen, okay, dann mache ich den Kalender und ich mache aber auch die Videosprechende selber, ich mache auch Abrechnung und ich mache das ist ein Software und damit können Sie nicht mit so einem Power innovativ nach vorne gehen. Aber wir sind eben wirklich Experte in diesem Bereich der Ressourcenmanagement. Und da fokussieren wir uns, da sind wir auch, und die nächsten Schritte sind noch weitere Automatisierungsprozesse in eine Praxis einzubauen. Also da bleiben wir dabei und Abrechnung machen wir nicht.
Okay. Ja, ein Paradebeispiel für Fokus, würde ich sagen.
Ja, so ist das.
Sehr gut.
Aber da habe ich mal eine Frage zu. Also ihr seid ja nicht die Ersten, die ihre eigene Abrechnung wahrscheinlich auslagern und die dann auch sagen, ich fokussiere mich darauf, wir gehen mit unserer Software, das ist nicht der Anfang davon, dass wir ein Factoring-Unternehmen werden oder sowas. Ne? Aber unterstützt die Software zum Beispiel dabei, die Abrechnungsdaten einfacher an euren Dienstleister, den ihr damit beauftragt?
Also wir kommunizieren mit einer Schnittstelle mit der Praxisorganisationssoftware. Mhm. Die verwalten die Patienten Krankheitsdaten, Therapiedaten und Abrechnungsdaten. Mhm. Und normalerweise ist es so, dass die Mitarbeiter oder der Arzt diese zusammen in der Praxissoftware anlegt. Und damit haben wir nichts zu tun. Wenn der Arzt aber zum Beispiel eine EG-Leistung erbringt, also eine Selbstzahlerleistung, dann kann die ganzen Dokumenten, die unterschrieben werden müssen, aber auch durchaus eine Rechnung, über unsere Software versendet werden. Das ist kein Problem. Das machen wir jetzt auch, dass quasi Daten an eine E-Mail angehangen werden, wenn bestimmte Leistungen erfragt werden. Also insofern ist es für uns kein Problem, die Daten, die ausgearbeitet werden, mit dem Patienten zu kommunizieren. Also da sind wir frei und tun das auch. Aber wir speichern keine relevante Patientendaten bei uns. Und das ist für uns auch wichtig, weil ehrlicherweise Datenschutz ist auch genauso wichtig wie Schnittstellen für uns. Und da versuchen wir so wenig wie möglich Daten bei uns zu haben und zu sammeln, sondern eher die Praxisorganisationssoftware.
Ja, ist ja klar ein Riesenthema im Bereich Gesundheitsdaten sowieso dann. Okay, wie groß ist euer Team?
Wir sind im Moment 18 Leute.
Okay.
Und es läuft bei uns alles remote eigentlich, also auch die Patienten, auch die Praxen anlegen, onboarden, Support, das ist alles bei uns remote, auch Präsentation. Also es geht bei uns, es ist ja auch ehrlich gesagt mein Wunsch als niedergelassene Ärztin, dass keiner bei mir in meinem Wartezimmer sitzt und mir irgendwas verkaufen will. Das wollte ich nie, das will ich auch nicht. Deshalb haben wir keine Millionen von Sales-Leute, die da irgendwie da reingehen und die Praxen sitzen, sondern bei uns kommen die Kunden eher über eben diesen Trust-Moment. Sie lernen unsere Software häufig bei Fortbildungen kennen, auch wenn sie an Wirtschaftlichkeit der Praxis denken oder aber auch von den Kollegen empfohlen bekommen. Also das ist der Weg, den wir haben und deshalb brauchen wir auch nicht so ein Monstrum an Sales-Team. Ja. Unser Team ist fokussiert eher auf Softwareentwicklung und Design, Konzepte, Innovation. Haben natürlich auch ein Marketing- und Sales-Team.
Klar, nicht so groß. Aber ist total interessant, weil, ich sag mal, Vertrieb für ein Software-as-a-Service-Produkt, was es ja ganz letztlich genau ist, an Kleinstunternehmen, wie es Arztpraxen häufig sind, ist online auch sehr teuer und sehr schwierig.
Ja.
Deswegen interessant, dass ihr da auch einen anderen Ansatz habt und über Empfehlungsmarketing, sicherlich auch dadurch, dass du selbst Ärztin bist, da der Weg nochmal ganz anders aussehen kann.
Absolut, so ist das.
Wie treibt denn, also durch die Telematik-Infrastruktur gibt es ja irgendwo auch einen Zwang zur Digitalisierung, sage ich jetzt mal vom Gesetzgeber her. Hat das Einfluss auf euer Geschäft, also auf euren Vertrieb, dass es dadurch vielleicht auch einfacher ist, da so ein Katalysator hinterher?
Auf jeden Fall. Also ein Paradebeispiel ist Anfang des Jahres, da ist eine Terminservice-Gesetz nochmal verschärft oder erweitert worden. Das bedeutet, dass wenn ich als eine zuweisende Praxis für dich als Patient bei einem Arzt einen Termin vereinbare, bekomme ich ein Honorar dafür und der andere Arzt bekommt dann dafür die Leistung, die er bringt, extra budgetär bezahlt. Das bedeutet, wenn ich eine Lösung habe, eine digitale Lösung, wo ich dann aus meiner Praxis relativ schnell einen Termin für meinen Patienten machen kann, bei dem anderen, profitieren alle drei. Patient sitzt nicht die ganze Zeit und telefoniert, wir sind vernetzt, können Daten versenden. Also das ist wirklich auch tatsächlich mit wirtschaftlichen Vorteilen gekoppelt, damit die Praxen immer weiter motiviert sind, das zu nutzen. Oder unsere Videosprechstunde wird einfach auch besser honoriert, als wenn der Patient in die Praxis kommt bei einem Fächer. Also es ist echt abgefahren, weil es war zur Corona-Zeit war das so, dass man gesagt hat, man muss die Patienten ja auch mal die Möglichkeit geben, dass sie digital versorgt werden, damit überhaupt das Ganze ins Rollen kommt. Jetzt ist es wieder ein bisschen runtergeschraubt worden, aber dadurch hat man so einen richtigen Schub gegeben, dass Patienten auch wirklich Praxen auch diese Tools einsetzen. Ja.
Das Thema Videosprechstunde, das stelle ich mir aber tatsächlich auch herausfordernd vor, weil du hast ja keine Möglichkeit, den Patienten jetzt richtig anzugucken. Gerade im HNO-Bereich oder so stelle ich mir das kompliziert vor. Für welche Fälle würdest du sagen, ist das überhaupt nützlich?
Also es ist nicht nur in HNO, in allen Bereichen, alle Fächer, die in unser System integriert sind, ist es eine Herausforderung. Und es kann man auch, da gibt es auch von uns wirklich klare Erfahrungen. Es macht nur Sinn, wenn es dann für ganz bestimmte Sachen, meistens in Folgetermine. Meinetwegen ein Schlaflabor, unser Schlaflabor, Die Patienten kommen in die Nacht und schlafen dort. Und wir haben sie aber schon vorher untersucht. Wir wissen, haben da Anatomie schon gesehen, haben eine Endoskopie bekommen, alles fertig. Aber das Ergebnis des Schlaflabors können wir sehr leicht mit dem Patienten über eine Videosprechstunde kommunizieren. Sagen, lassen das rausgekommen ist, das wäre der nächste Schritt. Da muss zum Beispiel dein Freund nicht zu uns nochmal in die Praxis kommen, sich im Wartezimmer setzen. Dann können wir dann, da sitzt eine Ärztin bei uns einen Vormittag und spricht mit dem Patienten und erklärt denn dann, was dabei rausgekommen ist. Da ist Videosprechende super. Also solche Beispiele gibt es auch relativ viele.
Kann ich auch noch ein persönliches ergänzen. Also sogar, wo es dann um die Diagnose ging. Wir waren im Urlaub und mein Sohn hatte dann irgendwie ein Gerstenkorn oder irgendwie sowas in der Art, also das Auge geschwollen. Da gibt es einen tollen Service über den ADAC. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Startup dahinter dann wirklich heißt, aber die dir eben anbieten, dass du, wenn du im Ausland bist, dann diese Symptome beschreibst, ein paar Fotos einschickst. Und ich glaube, wir hatten sonntags morgens, eine halbe Stunde später, eine Ärztin per Video am Telefon, die das kurz angeschaut hat und gesagt hat, ja, so, ich würde es erstmal beobachten, ist wahrscheinlich vom Wind und von Meeresluft und so und sollen wir morgen früh nochmal sprechen und das haben wir nochmal gesprochen, es war schon viel besser, haben dann noch empfohlen, irgendwie einen Umschlag mit Tee drauf zu machen oder sowas und hat dann total geholfen und uns letztlich gespart, irgendwie einen deutschen Arzt zu suchen im Ausland. War total gut und war sogar, ist jetzt Werbung, unbezahlte Werbung, war sogar im ADAC in der Mitgliedschaft mit drin.
Sagst du was, was du gerade erzählst, tatsächlich persönliches Learning für mich. Wir hatten den Fall nämlich letzte Woche in Polen.
Ja.
Da ist der Arztbesuch an sich ein Erlebnis gewesen. aber das ist was anderes. Aber klar, wenn man daran denkt, dass wenn man da gerade unterwegs ist und für Sachen, die man eigentlich auch selber schon einordnen kann, vielleicht dann eine Videosprechstunde ist eigentlich.
Ja, und stell dir erstmal vor, du könntest das direkt bei deinem eigenen Augenarzt machen.
Klar,
wenn du jetzt HNO-Probleme hast oder irgendwie bei mir operiert bist und musst dann nochmal sagen, okay,
irgendwas, was du sowieso wiederkehrend immer wieder hast, der Arzt deine Historie schon kennt, weiß, ach ja, das hast du ja alle 3 Wochen oder so hier.
Genau.
Rezept
quasi. Genau. Ne? Ja, gibt ja auch viele Menschen, für die ist der Weg zum Arzt auch nicht so leicht.
Ja,
also gerade im Alter dann.
Das macht schon Sinn.
Blick auf die Uhr.
Ja.
Wie geht es denn weiter mit DubiDoc? Wie seid ihr eigentlich finanziert und wie geht es weiter?
Wir haben eine ganz lange Zeit Bootstrapping und mit Fördergeldern auch mal die ersten Phasen gemacht. Dann haben wir eine Finanzierungsrunde 2021 gemacht. Eine kleine für uns damals, da ging es eigentlich wirklich um ein Software-Team nochmal aufzubauen und schauen, dass das alles Expertise im Haus ist. Mhm. Und jetzt machen wir aktuell nochmal eine zweite Finanzierungsrunde und sieht auch sehr, sehr gut aus, ein Boosterprogramm, also ist auch alles schon committed. Und das ist wirklich, geht es hauptsächlich für Marketing und Sales und wirklich dieses Team aufbauen. Wir haben auch schon 3-4 Leute jetzt eingestellt aktuell, auch für diesen Bereich. Also das ist jetzt wirklich so. Und was wird das? Also unsere Vision, komplett das Team kann es bestätigen, wir wollen definitiv diese Zeit für Patienten, Arztkontakt nachweislich stärken und erweitern. Und das funktioniert nur durch ganz viele Automatisierungsprozesse. Da werden wir den Fokus drauf halten und werden dann auch ganz klar mit den Ärzten, mit unseren Kunden kommunizieren, wo brauchen sie was, was ist der nächste Schritt und werden dann mit unseren Kunden weiter nach vorne gehen und an unser Ziel hoffentlich ganz, auch wenn die Ärzteschaft knapp werden und das wird die Zukunft sein leider, oder auch wenn die Bevölkerung älter wird und das werden unsere Probleme sein in den nächsten 10, 15 Jahre und da wollen wir weiterhin mit dem Fokus auf diese Sache schauen und mitentwickeln, die Zukunft mitentwickeln.
Super. Hast du noch eine Frage, Jacqueline? Sonst ist das auch ein tolles Schlusswort.
Nö, also ich habe keine mehr. wir sehen, hören und sprechen uns hoffentlich so oder so noch.
Auf jeden Fall.
Und wenn ihr gleich noch 10 Minütchen habt, dann bestimmt auch jetzt gleich.
Absolut.
Ja, klar.
Ich gucke auf meine imaginäre
Uhr. Ja. Also vielen Dank. Ich werde das weiterhin spannend verfolgen. Mir ist auch vorhin noch mal eingefallen, dass ich tatsächlich mal im Wartezimmer beim Kinderarzt saß und mich gefragt habe, ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier eine Stunde irgendwie mit so viel uns noch mehr Kinderkrankheiten holen, die ganze Zeit sowieso, und keiner mal sagt, es muss doch irgendwie dafür was geben. Und damals habe ich DubiDoc gefunden, als ich geschaut habe, ob es dafür eigentlich ein Startup gibt. Das ist aber schon Jahre her.
Ja. Und jetzt deswegen, kannst du das nächste Mal dem das sagen.
Ja, genau, dann sage ich mir das nächste Mal und ihr löst da ein echtes Problem. Ja, das ist toll. Wünsche euch dabei noch ganz viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch an euch und auch überhaupt für die Initiative, sowas noch einmal wieder publik zu machen. Unternehmertum und aber auch Startups hier aus der Region. Das finde ich nochmal den Fokus besonders charmant.
Dankeschön. Danke. Dankeschön. Bis bald.
Bis bald.